Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Herzlich willkommen zum Info auf Radio Bern vom Donnerstag, dem 5. Dezember 2013. Heute mit folgenden Themen. Scharfe Kritik am Berner Migrationsdienst. Der ehemalige Amtsvorsteher spricht von Intransparenz und politisch motivierter Manipulation. Versprochen wurde mehr Sicherheit, ergeben hat sich mehr Repression. Zürcher Sexarbeiterinnen schlagen Alarm. Und 11 Stunden pro Tag, 7 Tage die Woche. Herstellung von Handy-Touchscreens fordert Todesopfer in chinesischen Fabriken. Am Mikrofon begrüßt Wilma Rall.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten des Tages von Karin Bachmann.
Der Grippenkauf kommt vors Volk. Das Referendum gegen den milliardenschweren Kampfflugzeugkauf steht. Und wie? Über 80.000 Unterschriften sammelte das Komitee. Nötig waren nur 50.000. Das Parlament hatte dem Kauf von 22 Grippen des schwedischen Herstellers Saab für über 3 Milliarden Franken in der Herbstsession zugestimmt. Die Grippengegner sehen darin eine Verschleuderung von Steuermilliarden. Aus ihrer Sicht sind die Flugzeuge zu teuer und unnötig. Ob die Schweizer Luftwaffe nun die schwedischen Kampfjets tatsächlich erhält, wird somit per Volksabstimmung nächstes Jahr entschieden. Keine Unterstützung für arme Berner Familien. Der Berner Regierungsrat will vorläufig auf Ergänzungsleistungen für einkommensschwache Familien verzichten. Dies, weil der Kanton sparen muss. Familienergänzungsleistungen gibt es heute schon in mehreren Kantonen. Sie richten sich an sogenannte Working Poor. Das sind Familien, bei denen Eltern zwar erwerbstätig sind, die Existenz der Familie aber nicht sichern können. Das Instrument der Ergänzungsleistungen für solche Familien sei zwar sinnvoll, doch der Kanton könne sich diese Neuerung zurzeit nicht leisten. Das schreibt die Regierung im Rahmen der Vernehmlassung der Grossratskommission. Zwangsarbeit und wenig Essen, dafür Folter und Tod. In Nordkoreas Straflagern herrschen menschenunwürdige Zustände und das Land baut seine Lager weiter aus. Das zeigt ein heute veröffentlichter Bericht von Amnesty International. Die Menschenrechtsorganisation hat Satellitenfotos zwischen 2011 und 2013 gemacht. Darauf sieht man eindeutig, wie die Lager erweitert wurden. Nordkorea streitet die Existenz der Lager für politische Häftlinge aber ab. Unabhängigen Schätzungen zufolge sind in dem abgeschotteten Land jedoch zwischen 100 und 200.000 Menschen interniert. Alleine das Lager 16 ist nach Angaben von Amnesty 560 Quadratkilometer groß. Das entspricht in etwa der dreifachen Größe der amerikanischen Hauptstadt Washington. Indien blockiert die WTO-Konferenz. Die 9. Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation steht kurz vor dem Ende. Wortwörtlich, denn deren Ausgang ist weiterhin unklar. Die Welthandelsorganisation will auf Bali die wirtschaftlichen Beziehungen der Staaten neu regeln. Das heißt vor allem weiterhin Handelsbarrieren abschaffen. Eine Einigung ist zum Greifen nah. Einzig Indien stellt sich bisher quer. Nicht verhandelbar sind laut dem indischen Handelsminister Alan Sharma die staatlichen Lebensmittelsubventionen. Für Indien sei die Nahrungsmittelsicherheit nicht verhandelbar. Die vorgesehene Befristung staatlicher Agrarsubventionen zum Aufbau von Nahrungsmittelreserven will Delhi deshalb nicht akzeptieren. Zum Wetter. Morgen Freitag beginnt der Tag bedeckt mit wenig Regen. Der weitere Verlauf des Tages ist nicht vorhersehbar. Es könnte ab und zu die Sonne scheinen. Aber der Regen hat auch ein Potenzial, sich in Schneeregen oder weiße Flocken zu verwandeln. Dies hängt ganz von den momentanen Temperaturen ab. Diese bewegen sich laut Prognosen um den Gefrierpunkt. Am Wochenende ist es besser voraussehbar. Sonnenhungrige setzen auf den Samstag. Der wird ziemlich freundlich. Die Temperaturen schwanken zwischen -3 und -1 Grad. Beim Sonntag kommt es dann ganz auf die persönliche Lage an. Wer unter 800 Meter bleibt, versinkt im Nebel. Darüber wird es sonnig und wärmer. Es wird aber bestimmt nirgends schneien oder regnen.
Rabe Info 95,6.
Schon wieder steht der bernische Migrationsdienst in der Kritik. Diesmal von einem Insider, dem ehemaligen Amtsleiter Roland Behri. Nach dem Migrationsdienst leitete Behri zuletzt die Fachstelle für Integration. Seit Ende Juli nun ist er im Ruhestand oder wie er es selbst nennt, im Unruhezustand. Denn ruhig beobachten kann er das aktuelle Verhalten vom bernischen Migrationsdienst nicht. Wie gestern bekannt wurde, hat der Migrationsdienst die Beiträge für die Betreiber von Asylzentren gekürzt. Der ehemalige Amtsleiter wirft der Behörde nun vor, Finanzflüsse zu verschleiern und die Betreiber von Asylzentren unter Druck zu setzen. Karin Bachmann hat Roland Behri gefragt, was ihn im Ruhezustand in eine solche Aufregung versetzt.
Ja, weil ich doch sehe, wie die Zentren führenden Organisationen, mit denen ich zu meiner Zeit als Asylkoordinator auch zusammengearbeitet habe, jetzt mit dieser Situation umgehen müssen, beziehungsweise wie sie eigentlich vom Migrationsdienst schlecht behandelt werden.
Was werfen Sie denn dem Migrationsdienst genau vor?
Ich werfe ihm eigentlich vor, dass er völlig intransparent handelt. Er hat von den Kürzungen schon letztes Jahr gewusst und kommt erst im Verlaufe dieses Herbstes dann mit der Lösung. Und das hätte man meines Erachtens eben in Zusammenarbeit mit den erfahrenen, zentrenführenden Organisationen frühzeitig vorbereiten können.
Also der Migrationsdienst stellt die Organisationen, die die Asylsuchenden betreuen, eigentlich vor den Kopf. Sie haben eigentlich gar keine Zeit für Lösungen.
Ja, genau. Es ist ein Fait accompli, das hier gemacht wird. Und wenn man denkt, dass es geht um Mitarbeitende, es geht um Verträge für Unterkünfte oder so, also das kann man nicht innerhalb von ein paar Monaten korrigieren.
Wieso denken Sie, lässt denn der Migrationsdienst gar keinen Raum für Lösungen oder Lösungen zu suchen? Also wieso ist es so kurzfristig?
Ja gut, meine Vermutung, es geht ja in zweierlei Richtung. Auf der einen Seite habe ich den Eindruck, dass er nicht transparent macht, wie er die finanziellen Mittel des Bundes einsetzt. Und ich vermute, dass er sie irgendwo einsetzt, die nicht dem Zweck dienlich sind. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass er eigentlich gar nicht so enttäuscht wäre, wenn die Organisationen, die heute aktiv sind, sich zurückziehen.
Sie vermuten einerseits, dass der Migrationsdienst die Gelder für etwas anderes aufwendet, als eigentlich für die Betreuung der Asylsuchenden.
Ja, also für die Aufgabe, die der Bund definiert hat, für wofür die Gelder sind. Ich lasse mir gern das Gegenteil beweisen, dass da völlige Transparenz herrscht, aber ich sehe die nicht.
Sie vermuten also, der Migrationsdienst reagiere so, weil er eigentlich nur noch mit der privaten Organisation URS AG zusammenarbeiten möchte und die nicht gewinnorientierten Organisationen wie die Heilsarmee oder die Asylkoordination tun mit diesem Verhalten dazu drängen will, ihr Mandat abzugeben.
Man ist ja aufgrund der fehlenden Informationen und fehlenden Transparenz auch Vermutungen angewiesen. Und das ist die zweite Vermutung.
Die ORS unterscheidet sich von allen Organisationen ja in dem, dass sie als einzige gewinnorientiert ist. Bis jetzt ist die ORS nur mit der Asylunterkunft Hochfeld in Bern beauftragt. Wo sehen Sie denn das Problem, wenn jetzt die ORS die ganze Betreuung übernehmen würde?
Auf der einen Seite würde wahnsinnig viel Know-how bei den zentrenführenden Organisationen, die da ausscheiden, verloren gehen. Und insbesondere natürlich eben die ORS macht das mit einem minimalen Personalaufwand. Und mit einem minimalen Personalaufwand tut man eigentlich nur bestätigen, dass man ein Sicherheitsproblem mit Asylsuchenden hat.
Sie meinen, die ORS produziere mit dem Abbau der Tagesstruktur bewusst ein Sicherheitsproblem. Wer könnte denn davon profitieren?
Die Profiteure sind sicher diejenigen, die Sicherheitsdienste anbieten. Auf der einen Seite, aber insbesondere ist es natürlich auch die Politik, die heute dominante Politik in diesem Bereich, die sich dann darin bestätigt fühlt, wir haben ein Asylproblem. Aber ich bin der Auffassung, bei den Zahlen, die wir heute haben, wenn wir diese Leute ordentlich betreuen, wenn wir sie beschäftigen, wenn wir ihnen klare Rahmenbedingungen vorgeben mit Tagesstrukturen, dass wir da ganz minimale Probleme haben, nicht mehr als wir bei anderen Gesellschaftsschichten haben.
Etwas anderes Kurioses ist ja, es ist mir auch schon über den Weg gelaufen bei anderen Recherchen, dass sich die Organisationen, die Asylunterkünfte betreiben, sich nicht mehr an die Medien wenden dürfen. Das ist nun auch der Fall. Sie dürfen eigentlich gar nicht kommunizieren. Wie schätzen Sie das ein?
Das ist ein Bereich, denke ich, das würde Vertrauen schaffen, wenn man hier offen und transparent kommunizieren würde. Ich sehe nichts, was es da zu verheimlichen gibt. Das darf eigentlich so nicht sein.
Sie selbst sind ja auch Präsident einer Organisation, die Ausbildungskurse für Asylsuchende durchführt.
Ja.
Also eigentlich
ja.
sind Sie auch betroffen von diesen Kürzungen. Befürchten Sie denn nicht, dass Sie, befürchten Sie nicht, dass Sie mit diesen Äußerungen dann plötzlich auch noch in die Kritik oder in Probleme bekommen?
Natürlich ist die Befürchtung da, aber soll man denn deswegen schweigen? Soll man denn das, was man den Eindruck hat, wahrzunehmen, soll man das unter den Teppich kehren? Ich meine, nein. Also ich sehe keine andere Lösung, als das öffentlich zu machen, damit wirklich darüber diskutiert wird.
Das sagt Roland Beri, ehemaliger Amtsvorsteher des bernischen Migrationsdienstes.
Rabe Info 95,6.
Das Sexgewerbe in geordnete Bahnen bringen, das wollte die Zürcher Stadtregierung mit der neuen Prostitutionsgewerbeverordnung. In die Schlagzeilen geriet die Verordnung wegen den sogenannten Sexboxen, ein neues Konzept aus Holland, das den Sexarbeiterinnen mehr Schutz und Sicherheit bringen sollte. Bewirkt aber die neue Verordnung nun aber genau das Gegenteil. Das kritisieren verschiedene Zürcher NGOs in einem Bericht, unter anderem die FIZ, die Fachstelle für Frauenhandel und Frauenmigration. Ich fragte Rebecca Angelini von der FIZ, warum sich die Bedingungen für die Sexarbeiterinnen seit der Einführung der neuen Verordnung im August massiv verschlechtert haben.
Das Maßnahmenpaket der Stadt beinhaltet halt vor allem repressive Maßnahmen. Das heißt, es beinhaltet eine starke Einschränkung der Straßenprostitution, also die erlaubten Strichzonen sind reduziert worden. Es ist ein Bewilligungsverfahren eingeführt worden für die Straßensexarbeiterinnen. Und zudem wurde gleichzeitig die Salonprostitution eingeschränkt. Also es gibt jetzt ein Bewilligungsverfahren auch für Salonbetreiberinnen und Salonbetreiber und das ist hochkomplex. Also es sind Hürden eingebaut worden, das Gewerbe ist eingeschränkt worden, die legale Tätigkeit im Sexgewerbe ist mit dem gesamten Maßnahmenpaket erschwert worden.
Plan war ja, durch die Bekämpfung vom Straßenstrich, vor allem auch beim Silke, neben dem Hauptbahnhof, den Sexarbeiterinnen mehr Sicherheit zu geben. Dazu wurden im August die Sexboxen in Altstetten am Stadtrand eingeweiht. Eine Art Holzgaragen, wo die Freien mit dem Auto reinfahren können. Offenbar aber hat das wenig gebracht, nicht weil diese Sexboxen nichts bringen für den Schutz, sondern weil die Straßenprostitution damit nicht wirklich bekämpft werden konnte.
Ja, also die Boxen an sich sind wirklich auch eine Verbesserung für die Frauen, das auf jeden Fall. Also es gibt eine gute Infrastruktur im Strichplatz, es gibt niederschwellige Beratung, ein Alarmierungssystem gegen freier Gewalt, das beinhaltet also viele Verbesserungen. Aber es profitieren nur sehr wenige Frauen in Zürich von dieser Art der Arbeit, weil die meisten Frauen in Zürich arbeiten indoor oder außerhalb der Strichboxen und dort hat man gleichzeitig mit der Eröffnung des Strichareals jetzt mit diesen Boxen hat man die Polizeirepression enorm erhöht.
Was heißt jetzt das konkret für die Sexarbeiterinnen, diese polizeiliche Repression?
Die Polizei, die ist ständig präsent, sie kontrolliert die Frauen, sie kontrolliert die Freier, sie büßt die Frauen und die Freier, es gibt Wegweisungen für die Frauen, also das heißt häufig auch unverhältnismäßig und willkürlich hat man das Gefühl, also gehören von Frauen, die zum Beispiel unterwegs sind zum Einkaufen und dann von der Polizei weggewiesen werden aus dem Quartier, es wird ihnen vorgeworfen, unerlaubt sich zu prostituieren, dabei waren sie wirklich einfach unterwegs und haben Alltagsgeschäfte erledigt, weil sie auch im Quartier Quartier wohnen. Freier werden auch vertrieben, also das sind schlussendlich die Kunden der Frauen, also das Geschäft leidet auch unter dieser Polizeirepression.
Die Prostitution vermehrt mit repressiven Mitteln zu bekämpfen, wird ja in verschiedenen Ländern derzeit diskutiert. Frankreich hat gestern ein Gesetz erlassen, das Prostitution verbietet. Trotz harscher Kritik seitens der Basisorganisationen, seitens auch Teilen vom Parlament. Auch in der Schweiz ist das Prostitutionsverbot wieder auf der politischen Agenda. Politikerinnen aller Parteien haben den Bundesrat aufgefordert, ein Prostitutionsverbot zu prüfen. Schweden kennt ja bereits ein solches Prostitutionsverbot. Weiß man oder wisst ihr von dort, wie sich das ausgewirkt hat?
Ja, also es gibt Berichte, die sich damit befasst haben von Universitäten und es gibt auch Berichte natürlich von den Basisorganisationen und auch die bestätigen, das Sexgewerbe, das ist nicht verschwunden in Schweden, sondern das ist verdrängt worden, es ist nicht mehr so sichtbar wie davor, aber es findet nach wie vor statt und eben für die Frauen bedeutet das schlechtere Arbeitsbedingungen.
Neben dem Bericht richtet ihr einen Appell an die Zürcher Stadtregierung. Unterzeichnet haben ihn bisher über 200 Personen. Ihr fordert darin legale Arbeitsmöglichkeiten statt Repression und Bürokratie. Was fordert ihr konkret jetzt für Massnahmen von der Stadt Zürich?
Ja, also wir fordern zum einen die Möglichkeit, auch im traditionellen Rotlichtviertel, dem Langstraßenquartier, legal auf der Straße der Prostitution nachgehen zu können, also einen legalen Straßenabschnitt. Dann fordern wir natürlich ein sofortiges Ende dieser unverhältnismäßigen Polizeirepression gegen die Sexarbeiterinnen und stattdessen eben Schutz und Sicherheit, also bessere Arbeitsbedingungen, indem das beispielsweise den Frauen die Möglichkeit gegeben wird, in bezahlbaren Wohnungen sich legal zu prostituieren. Dann fordern wir eine Vereinfachung des Bewilligungsverfahrens für Salons, also dass Kleinstbetriebe nicht verhindert werden, sondern weiterhin legal arbeiten können.
Das sagt Rebecca Angelini von der FIZ, der Fachstelle für Frauenhandel und Frauenmigration.
95,6. Rabe Info.
Weihnachtszeit, Geschenkzeit, höchste Zeit, ein neues Smartphone zu kaufen. Natürlich mit Touchscreen. 90% aller Gläser für Touchscreens von Handys stellt die chinesische Unternehmung Beal Crystal her. Ähnlich wie der umstrittene Handyzulieferer Foxconn schaffen die Fabriken von Beal Crystal Zehntausende von Arbeitsplätzen. Ähnlich wie bei Foxconn sind diese Angestellten meistens Arbeitssuchende aus ärmeren Regionen Chinas und diese Menschen sind ihren Chefinnen oft komplett ausgeliefert. Ebenso wie bei Foxconn könnten Auftraggeber wie zum Beispiel Apple mächtig Druck machen, damit Arbeitsgesetze eingehalten werden. Allerdings tut sich da nur sehr wenig. Mehr dazu im Beitrag von Michael Spahr und Karin Bachmann.
Schnell ist die große Freude am neuen Smartphone dahin, wenn es runterfällt und das Glas zerbricht. Es gehört schon fast zum typischen Lebenszyklus seines Smartphones, dass eines Tages der Touchscreen kaputt geht. Das ist zwar ärgerlich, einen wirklichen Grund zum Ärgern gibt die neueste Studie der chinesischen Arbeitsrechtsorganisation SACOM zur Produktion von diesen Touchscreen-Gläsern. Unterstützt wird SACOM von den Schweizer Hilfswerken Fastenopfer und Brot für alle. Laut Daniela Renaud von Brot für alle zeigt die nun von SACOM verfasste Studie auf,
dass es zu massiven Überschreitungen der Arbeitsstunden geht pro Tag. Die Sicherheitsbestimmungen werden nicht eingehalten. Es gibt weder Feuerlöscher noch genügend schützende Arbeitsbekleidung für Arbeitende, die mit giftigen Stoffen zum Beispiel zu tun haben.
Vor 3 Jahren wurde bekannt, dass der ebenfalls in China produzierende Handy-Bestandteile-Zulieferer Foxconn mit unmenschlichen Arbeitsbedingungen Angestellte in den Selbstmord trieb. Nun zeigt sich laut Daniela Renaud von Brot für alle ein ähnliches Bild beim Handyglashersteller Beal Crystal.
Beal Crystal ist so wie im Windschatten von Foxconn groß geworden. Auch dort kam es zu Selbstmorden. Allein jetzt in diesem Jahr, also von Januar bis jetzt, haben sich 4 Menschen das Leben genommen. Grund dafür sind auch die Arbeitsbedingungen, die sie vorfinden bei Beal Crystal.
40'000 Menschen arbeiten in den Bilcrystal-Fabriken im südchinesischen Huizhou. In China sind viele Arbeiter und Arbeiterinnen sogenannte Wanderarbeitende. Sie kommen aus armen ländlichen Regionen und suchen Jobs in den großen boomenden Städten. Oft sind sie dort ihren Chefs und Chefinnen völlig ausgeliefert. Das zeigt laut Daniela Renault auch die Studie über Bilcrystal der chinesischen Arbeitsrechtsorganisation SACOM.
Die arbeiten zum Beispiel, einfach um ein Beispiel zu nennen, mindestens 11 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Und sie haben einen Tag frei pro Monat und dies auch nur, weil Schichtwechsel stattfindet. Also eigentlich arbeiten die Menschen dort rund um die Uhr, um die Glasabdeckungen für unsere iPhones jetzt zum Beispiel herzustellen.
Immerhin hat Bilcrystal jetzt versprochen, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Noch nicht reagiert hat Bilcrystal Großkunde Apple. Als Arbeitsrechtsorganisationen vor 3 Jahren die Missstände beim chinesischen Handyzulieferer Foxconn aufdeckten, wollte sich der mitverantwortliche Elektronikkonzern Apple sofort ein besseres Image verpassen. Apple trat der Fair Labor Association bei. Das ist eine internationale Organisation, die auch in China regelmäßig die Einhaltung von Arbeitsrechten überprüft. An der Oberfläche bewegt sie sich also etwas. Hinter den Kulissen aber scheint Apple nicht wirklich Druck auf die Produktionsunternehmungen aufgesetzt zu haben.
Apple sorgt immer noch nicht dafür, dass die Arbeitsbedingungen in ihren Zuliefererfirmen gewährleistet sind, also menschenwürdig sind. Und das kann nicht sein. Also wir fordern von Apple ganz konkret, dass sie diese Versprechen, die sie vor 2 Jahren abgegeben hat, auch einlöst.
Das sagt Daniela Renault, verantwortlich für die Kampagne «Hightech No Rights», der Hilfswerke Fastenopfer und Brot für alle. Die beiden Hilfswerke unterstützen die chinesische Arbeitsrechtsorganisation SACOM. Links zum Thema gibt's im Internet auf unserer Homepage rabe.ch unter der Rubrik «Rabe Info».
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Soweit vom Rabe Info für heute. Die nächste aktuelle Ausgabe gibt's morgen wieder um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Karin Bachmann und Michael Spahr. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilma Raldi, wünscht einen guten Rest der Woche. Bleibt dran, habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.